dieses Gefühl von, okay, ich kenne mich so gut in meinen Phasen und das ist etwas, wenn ich das auch gerade darüber spreche, kriege ich Gänsehaut, weil ich das so schön finde, weil ich mich so wohl in meinem Körper dadurch auch fühle und das kann dir keine Smartwatch oder kein Gerät geben. Also kannst du auch.
Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn du eine Arbeit hättest, die wirklich zu dir passt und dich erfüllt? Herzlich willkommen zum Selbstneuerfinderin-Podcast, dem Podcast, mit dem du lernst, wieder auf deine eigene Stimme zu hören, dich von den Erwartungen der anderen zu befreien und herauszufinden, was du wirklich, wirklich willst, sodass du deinen Traumjob finden oder sogar selbst gestalten kannst. Ich bin Luisa, Arbeitspsychologin und deine Expertin für berufliche Neuorientierung. Meine Vision ist eine Arbeitswelt, in der jede und jeder das tut, was sie oder er liebt. Freue dich auf spannendes Wissen aus den Bereichen Arbeitspsychologie und Persönlichkeitsentwicklung, konkrete und direkt umsetzbare Übungen und Tipps, inspirierende Geschichten von Frauen, die sich und ihre Arbeit neu erfunden haben und Einblicke in meine persönliche Reise. Alles mit dem Ziel, dir aufzuzeigen, was für dich alles möglich ist. In der Arbeit und darüber hinaus. Bist du bereit für deinen Traumjob? Dann lass uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Selbstneuerfinderin-Podcast. Und ich bin heute mal wieder nicht alleine hier, sondern habe einen ganz, ganz wunderbaren Gast, und zwar die liebe Mandy Jochmann. Und Mandy Jochmann ist aktuell tätig als Zykluscoach, hat aber alles Mögliche in ihrem Leben schon gemacht, würde ich mal sagen. Unter anderem Deutschlands größten Laufblog und Podcast Go Girl Run gegründet, betreut viele Jahre, dann das Ganze komplett sein gelassen und eben ja sich nochmal neu erfunden. Und deswegen ist es, wie ich finde, ein ultra spannendes Thema, eine ultra spannende Gästin so für diesen Podcast. Und ich finde auch das Thema zyklusorientiertes Arbeiten hatte ich bisher noch gar nicht so sehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Und deswegen umso wichtiger, dass wir das jetzt mal hier aus der vielleicht auch Tabu-Ecke rausholen und besprechen. Und ich freue mich sehr, 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 dass du da bist, liebe Mandy.
Moin, zu dir in den Süden.
Moin.
Von mir aus gesehen.
Ja, genau.
Naja.
Von dir in Rostock bist du, ne?
Genau, von der Ostsee sozusagen bis zu dir ist für mich schon Süden.
Ist Süden, auf jeden Fall.
Schön, dass ich da sein darf. Gut.
Ja, ich freue mich sehr. Und ich würde gerne, bevor wir mehr über dich erfahren und ein bisschen was habe ich ja gerade schon angeteasert, von dir mal hören, weil als wir gesprochen haben und uns kennengelernt haben, meinte ich ja halt direkt, boah, du gehörst in den Selbstneuerfinderin-Podcast und du meintest, ja, ich glaube, ich bin eine Selbstneuerfinderin.
Ja, das
was
passt
heißt
gut.
Denn für dich Selbstneuerfinderin? Was verbindest du mit diesem Begriff, den ich da erschaffen habe?
Sich selbst neu zu erfinden, um es ganz einfach zu sagen. Für mich hat das sehr, sehr viel mit, also ich glaube, wenn ich über andere Menschen reden würde, hat das viel mit Mut zu tun. Und dass ich sagen würde, wow, die hat sich selbst neu erfunden. Wow, sie hat sich getraut, das Alte vielleicht aufzugeben oder etwas gehen zu lassen. Und sie hat sich vielleicht auch getraut zu hinterfragen, ob Dinge noch zu ihr passen oder weniger. Und sich dann auch getraut, okay, ich mache etwas anders oder etwas neu. Das ist für mich etwas, was mir sehr, sehr oft in meinem Leben begegnet, dass Menschen sagen, also hier in Norddeutschland ist das ja so ein Ding, wenn du fragst, ja, wie geht's dir? Oh, muss ja. Und es ist so, da dreht sich bei mir immer alles um und ich bin so, nee, muss es nicht. Es liegt, also ich bin jetzt auch kein Fan davon zu sagen, so, du hast alles in der Hand. Also natürlich gibt es auch einfach Dinge im Leben, die uns begrenzen. Ich bin da, glaube ich, dann auch privilegiert quasi, dass ich so ein bisschen mich immer wieder selbst neu erfinden durfte. Aber ich glaube schon, dass das, was unsere Hand liegt, dass wir das auch nutzen dürfen, Dinge zu verändern. Und das ist das, was ich mit dem Begriff verbinde. Und wenn ich es auf mich münzen würde, ist es dann ganz spannend, weil man es selber ja gar nicht als so mutig empfindet, weil die Schritte, glaube ich, die ich in mein Leben gegangen bin, die waren die waren halt nötig. Also es ist genau das, was ich dann von anderen erwarte und sage, naja, wenn es dir etwas nicht passt, dann verändere es. Und genau das habe ich, glaube ich, in meinem eigenen Leben und in meiner eigenen Arbeit auch gemacht, dass ich immer geguckt habe, was ist es, was mir Spaß macht. Und dann habe ich sofort irgendwie meinen Menschen aus meinem Umfeld im Kopf, die dann sagen, ja, aber es muss ja nicht immer nur Spaß machen. Und manchmal muss man da auch durch. Und ich denke mir so, ja, was ist Leben ist zu kurz, als dass ich durch alles durch muss. Und das Leben ist zu kurz, um keinen Spaß zu haben.
Oh ja, da bin ich hundertprozentig bei dir. Sehr cool. Ich habe auf deiner Webseite gesehen, dass du dich selber beschreibst als Ostseekind mit Wind im Haar und Reisehummeln im Hintern. Ich finde, das unterstreicht das Ganze auch nochmal sehr, dass der Spaß da mit dabei sein darf. Was würdest du darüber hinaus sagen? Wer ist Mandy Jochmann? Wer bist du?
Gute Frage. Ich glaube, ich bin die irgendwie immer alle, wenn sie was Neues entdeckt hat und was richtig, richtig cool ist, die immer alle ansteckt. Sonst hätte es, glaube ich, Google noch nicht gegeben. Mhm. Damit habe ich ja wirklich viele Menschen wortwörtlich bewegt. Ich bin so die immer alle ansteckt und die immer so, ich konnte das lange selbst nicht annehmen, aber ich meine, wenn es einem so oft Menschen sagen, ich bin die den Raum betritt und einfach erstmal alle zum Strahlen bringt, wenn sie gute Laune hat. Ich kann aber auch die sein, die, wenn sie richtig schlechte Laune hat, dass man das nicht übersehen kann. Aber das ist schon besser geworden. Und ja, ich glaube, es definiert mich schon sehr gut, so dieses Ostseekind. Ich komme aus Rostock, ich bin hier geboren, aber ich habe auch wirklich schon die ganze Welt gesehen und komme einfach unglaublich gerne wieder nach Hause. Also ich bin schon viel gereist, ich habe in Berlin und Hamburg studiert und gearbeitet. Und das hat mich alles geprägt und mich hat natürlich auch geprägt, dass ich in Rostock aufgewachsen bin, dass ich auch quasi 4 Jahre in der DDR gelebt habe. Auch das ist natürlich etwas, was mich, meine Sozialisation geprägt hat. Aber ich glaube, vor allem bin ich einfach jemand, der gute Laune hat, sie auch verbreitet. Und ich bin auch jemand, ich möchte schon sehr gern die Welt verändern. Also wenn ich gehe, dann möchte ich auch, dass es einen Impact hatte, dass ich hier war.
Ja. Okay, cool.
Sehr spannende schön. Frage.
Willkommen im Selbstneuerfinderin-Podcast. Solche Fragen an der Tagesordnung.
Ich erfinde mich heute nochmal in dem Podcast neu, genau. Oh Gott.
Ah, sehr schön. Wann hast du dich denn zum ersten Mal mit der Frage, was will ich eigentlich beruflich machen, beschäftigt?
Nach dem Abi.
Nach dem Abi?
Oder schon? Mhm. Nee, schon vor dem Abitur, glaube ich.
Ja.
Also, nee, sogar noch viel, viel früher. Also ich wollte, also eigentlich schon in der 3. Klasse. Mhm. Also ich wollte immer Lehrerin werden, ganz lange. Ich hatte eine ganz tolle Grundschullehrerin und es war klar, ich will unbedingt Lehrerin werden. Ich möchte anderen Menschen was beibringen. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ich will Journalistin werden, weil ich war in der Schülerzeitung, ich hatte ein Ehrenamt bei den Jugendmedien hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und irgendwann war das ganz spannend, weil ich so gemerkt habe, nee, ich will das Schreiben und so mein Herz, was so für Medien schlägt, nicht zum Beruf machen. Und dann war es irgendwann Kommunikationsdesign. Und dann habe ich auch nach dem Abitur und einem Jahr Ausland habe ich dann auch Kommunikationsdesign studiert. Und ich glaube, es ist spannend, dass du das fragst. Siehst du, ich werde jetzt die ganze Zeit sagen, was für tolle Fragen. weil diese Frage mich immer beschäftigt, glaube ich. Was will ich vom Leben? Was will ich beruflich machen? Weil ich glaube auch, dass es mein Antrieb ist, dass, was ich vorhin gesagt habe, ne, nicht, also dass es Spaß macht, aber dass mich auch das, was ich mache, dass mich das erfüllt. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer, ja, so ein Antreiber beziehungsweise so ein Feuer in mir. Ich brauche Feuer, um rollen zu können, so nach dem Motto. Also um was zu bewegen. Und wenn ich das nicht habe, dann langweilt mich etwas oder ich werde dann auch so ungemütlich mit mir selbst, vielleicht auch mit anderen leider manchmal. Und es ist unglaublich wichtig, dass ich etwas habe, was mich so richtig on fire auch setzt, weil sonst wird es mir langweilig. Und dann schaue ich, okay, was brauche ich jetzt? Und das habe ich, glaube ich, dann immer wieder in meinem Leben gemacht und Dinge dann verändert. Und für andere sieht es dann immer so aus, als ob ich mich neu erfinden würde.
Ja, ja. Spannend. Also kann ich mich auf jeden Fall in sehr vielen wiederfinden. Und ich nehme mal an, dass das bei den ZuhörerInnen das Gleiche ist, weil sonst würden sie diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören.
Ja.
Ja, und jetzt hast du ja gesagt, da kamen dann erstmal so Berufsbilder wie Lehrerin, Journalistin, also Dinge, die man irgendwie so kennt. Ich nehme an, damals war dir nicht bewusst, oh ja, ich werde jetzt Bloggerin für das Thema Laufen oder noch besser Zyklustrainerin.
Ja.
Das gab es damals ja noch nicht. Und ich finde das immer so interessant, mir auch nochmal zu vergegenwärtigen. Gab es das bei dir auch, dieses Büchlein mit all den verschiedenen Studiengängen, die man so studieren kann?
Ja, ich glaube, ja. Ja.
Und das, was ich heute mache, das, was du heute machst, das steht da ja nicht drin als... Und das kannst du werden. Ne? Mhm. Also nimm uns doch vielleicht mal mit auf die Reise von,
gerne,
wie bist du dann von diesem, okay, dann mache ich jetzt mal Kommunikationsdesign, zu heute gekommen.
Das Spannende daran ist, wenn wir das gerade, wie du es gerade aufgezählt hast, ne, was ich mal alles werden wollte, das Spannende ist gerade auch so rückblickend, dass ich all das jetzt bin. Also
ja,
ich, all das, was ich immer werden wollte, das bin ich jetzt. Und das ist unglaublich spannend, das zu beobachten, weil das fing halt bei mir ja schon in den Jugendjahren an, als ich im Jugendmedienverband hier in Mecklenburg-Vorpommern tätig war. Das war leider, es gibt den nicht mehr, ein Verband für junge Menschen, die sich gegenseitig Medien beigebracht haben. Also wir haben Workshops gegeben füreinander. Es fing an mit Schülerzeitungsworkshops über Video oder Trickfilm. Und da war ich schon immer super aktiv und ich habe es einfach geliebt. Ich habe meine eigene, es gab keine Schülerzeitung, also habe ich meine eigene gemacht. Und ich habe das schon immer geliebt, zu schreiben, zu organisieren, kreativ zu sein, Fotos zu machen. Und ich, dann habe ich offensichtlich immer versucht, so out of the box zu denken. Und nur weil jemand sagt, es geht nicht, habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich es halt selbst, so nach dem Motto. Und genau, habe dann Kommunikationsdesign studiert. Und auch da gab es wieder einen Punkt. Ich habe das an der Privatschule in Hamburg studiert und ganz schnell gemerkt, wow, ich zahle hier super viel Kohle. Also ich habe es halt auch selbst finanziert. Ich bin parallel arbeiten gegangen und nach dem zweiten Semester wusste meine Dozenten nicht mal, wer ich bin, weil hier super viele Leute waren. Das hat mich super frustriert und dann habe ich gedacht, okay, wechsle ich jetzt nochmal an die staatliche Uni? Das hat mich dann auch nicht happy gemacht, da bin ich so wie du dann durch dieses Ding da durchgegangen, durch diesen Katalog und dachte so, ja, okay. Und dann hatte ich das wunderbare Glück, dass zwei Dozentinnen von mir das so ein bisschen ähnlich sahen und die haben sich gesagt, nee, so kann man nicht jungen Menschen Medien beibringen und Medien machen vor allem nicht. Und die haben dann ihre eigene Schule gegründet und die gibt es immer noch, die ist super erfolgreich. Die Freie Schule für Gestaltung in Hamburg, die FSG. Und da sind dann noch ein paar andere Schülerinnen und ich dann mit rüber gewechselt, haben die mit aufgebaut, die ersten, ich weiß gar nicht, wie lange ich da war, 2-3 Jahre. Und auch da war das so dieses, geht nicht, gibt's nicht, wir machen das einfach und wir machen unser eigenes Ding. Und das war schon richtig, richtig toll. Und dann habe ich danach in der Werbung gearbeitet und bin nach Berlin gezogen und habe dann mit dem Laufen angefangen. Und das war total spannend, weil ich auch immer laufen wollte, aber ich habe nie so richtig den Einstieg gefunden. Und dann hatte ich eine Kollegin, die hat mir gesagt, so und so, fang doch erstmal langsam an und dann hast du einen Trainingsplan und steigerst dich. Du musst nicht gleich 5 Kilometer laufen. Und dann hat mich so richtig diese Lauf-Euphorie gepackt. Und ich habe ich habe schon immer gebloggt. Bestimmt seitdem ich 16 bin. Und als ich mit 19 ein Jahr Backpacken war, hatte ich meinen allerersten Reiseblog. Also es war auch witzig, wenn man den nachträglich anguckt. Da ist dann wirklich so, wie man das später oder heute kennt aus Reiseblogs, da waren dann die Tipps, wie habe ich gepackt, meine Packliste, wie habe ich den Flug organisiert und all das stand da schon. Und es war 2006. Und danach habe ich dann...
Noch?
Ja, aber ich komme nicht mehr ran.
Oh nein.
Weil ich die E-Mail-Adresse nicht mehr habe. Also es ist nicht mehr online, weil da viel Privates auch drauf war. Ich habe es offensichtlich sehr gegenwärtig offline gestellt, aber ich komme nicht mehr rein. Das ist sehr ärgerlich. Und die wollen mir auch keinen Support geben, weil sie sagen, ja, du bezahlst ja nicht dafür. Und ich so, ja, ich komme ja nicht rein. So, wie soll ich denn dafür bezahlen? Naja, und danach habe ich auch während des Studiums weiter gebloggt. Und das war dann damals auf Tumblr, wo man dann einfach nur Bilder hin und her geschrieben hat. Und ich hatte meine Abschlussarbeit dann auch begleitet. Also es ist so, das hat mich schon immer begleitet. Das kam nicht aus dem Nichts, was dann passierte. dass mich das Laufen so angefixt hat und dass ich irgendwann merkte, ich kann nicht immer nur meine ganzen Freunde, die sich nicht fürs Laufen interessieren, ich kann die nicht immer voll quatschen. Also ich habe nur noch übers Laufen geredet, weil das mich so begeistert hat, endlich Spaß am Sport zu haben. Und ich meine, wir sind in einem Podcast, man sieht mich jetzt nicht. Ich bin halt nicht die, also wenn man an Läuferinnen denkt oder auch an Leichtathletinnen, jetzt kann ich das Wort nicht aussprechen, wie heißt denn das? Leichtathletinnen. Dann denkt man eben als schlanke Frauen. Ich bin nicht schlank. Und ich hatte so viel Spaß dabei und genau dieses Gefühl, dieses, ich fühle mich so wohl in meinem Körper, ich fühle mich gesund. Dieses Gefühl wollte ich anderen Menschen weiter und mitgeben. Und dann habe ich gesagt, ich fange jetzt einfach wieder an zu bloggen und habe über meine Lauferfahrung geschrieben. Dann war ich, glaube ich, damals auf dem Weg zum ersten Halbmarathon und hatte das Glück, dass es in Berlin über so eine Sportmarke so Laufgruppen gab, nur für Frauen. Und da war ich dann drin und dadurch hat sich, also es war so die Zeit von Facebook, ne, wo man in Facebook-Gruppen war. Und darüber hat sich der Blog so ein bisschen vervielfältigt und die Leute mochten offensichtlich, wie ich schreibe. Und dann fing ich an, Tipps zu geben, hey, so kannst du gut anfangen, achte darauf. Und dann wurde daraus irgendwann ein Blog, der sich monetarisieren ließ. Dann kamen die ersten Anfragen. Heute kennen wir das alles, ne? Dass du dann von irgendwelchen Marken eingekleidet wirst oder hey, machst du das gegen Summe X? Und dann hat sich das für mich so nach und nach aufgebaut. Plus, ich habe das dann auch mit dem Reisen verbunden, dass ich ja überall, wo ich war, auch gelaufen bin. Und dann habe ich das bei den ReisebloggerInnen gesehen in der Szene, dass die schon super professionalisiert waren. Also da war Monetarisierung schon voll weit fortgeschritten. Und dann habe ich das so mit in die Laufszene mit reingeholt. Dann wurde das einfach immer größer. Dann kam so dazu, dann habe ich eine Lauftrainerinnen-Ausbildung gemacht. Ich habe Menschen Trainingspläne angeboten. Ich habe einen Online-Kurs gemacht. Dann habe ich einen Podcast gemacht. Also es hörte einfach irgendwann nicht mehr auf. Es wurde richtig so riesengroß. Und dann hatten wir irgendwann eine Community mit 10.000 Menschen. Ein Buch habe ich auch noch geschrieben mit einer Freundin zusammen, also ein Laufratgeber und es war so, okay, wow. Also ich hatte mich dann zwischendurch auch 2015 schon selbstständig gemacht, noch als Designerin und ich glaube seit 2017, 2018 habe ich dann wirklich nur noch Google Run gemacht. Auch, wenn ich gerade überlege, mit Events und einem T-Shirt-Shop, also ich habe alles gemacht, worauf ich Bock hatte so und das hat mich wirklich so sehr erfüllt, zu sehen, wie viele Menschen ich damit erreiche. Auch Frauen, die mir geschrieben haben, ich hätte niemals gedacht, dass ich mit so vielen Kilos irgendwie laufen gehen kann und es mir irgendwann egal ist, was andere dazu sagen. Und das hat mich so unglaublich erfüllt. Und das war einfach mega, wenn dir auch Frauen schreiben, ich bin Marathon gestern gelaufen. Also hatte ich auch gut vorbereitet, aber ich bin Marathon gelaufen. Und ich einfach nur dachte, wow, wir können damit irgendwie die ganze Welt verändern.
Ja.
Genau. Und ich hatte dann auch Team und alles. Und dann gab es aber irgendwann einen Knackpunkt, dass ich so gemerkt habe, ich liebe es unglaublich, dieses Empowerment zu leben. Dieses Frauen wirklich zu motivieren, größer zu denken, über sich hinauszuwachsen, mutig zu sein, also auch sich selbst neu zu erfinden. Mich hat aber irgendwann dieser Laufteil nicht mehr interessiert. Also was heißt nicht interessiert, aber nicht mehr so angefixt. Also mir war es egal, mit was für einer Laufuhr man läuft oder was die neuesten besten Laufschuhe sind. Und ich hatte auch nie so richtig Spaß daran, Trainingspläne zu entwickeln. Und dann kam irgendwann so ein Knackpunkt, wo... Ja, gerne.
Sorry. Weil ich gerade dachte, bevor wir jetzt diesen Part dann auch verlassen mit dem Laufen... Das klang jetzt so, wie das hat sich alles dann irgendwie mehr oder weniger ergeben. Also du hattest irgendwie so vor allem
ich hatte
da Lust drauf. Ne?
Ja.
Wie sehr hattest du irgendwie eine Art Leitvision oder irgendwas für dich? Wie sehr bist du einfach nur der Freude gefolgt? Und das hat sich tatsächlich wirklich so ergeben, weil das, könnte ich mir vorstellen, ist für die Zuhörerinnen auch ganz spannend. Mhm. Weil viele denken, sie bräuchten so, dass sie müssen schon ganz genau wissen, was am Ende dabei rauskommt und wie das aussieht. Und dann auch noch jeden Schritt bitte schön kennen, der ihn dahin führt. Und wenn man das dann alles ganz genau weiß, dann kann ich losgehen.
Hätte ich das gewusst, hätte ich all das, glaube ich, nie gemacht.
Mhm.
Das ist total verrückt, dass du das fragst. Ich habe nämlich heute Morgen gerade mit einer Coaching-Klientin darüber gesprochen, dass es immer diesen kleinen Spark braucht, diesen kleinen Funken, der so alles on fire setzt. Aber dieser Funke, der ist ja nicht immer klar. Nein, ich habe nie gesehen, was Google Run werden wird. Ich hatte einfach Lust zu bloggen. Und das ist auch gerade mit meinem neuen Business so, dass sich das erst auf dem Weg so richtig ergeben hat, dass ich jetzt weiß, auch was mit dem, was ich jetzt tue, was meine Mission und meine Vision ist. Und das war auch bei Google Run, das war am Anfang erstmal just for fun. Das war nie der Plan, dass daraus ein Business werden soll. Ich kenne aber natürlich auch jetzt die Herangehensweise, wie gehe ich an etwas heran, wenn ich weiß, es soll ein Business werden. Das sind natürlich zwei unterschiedliche Herangehensweisen, beziehungsweise eine ist eine und das andere ist ein, ich stolper da mal rein. Und je länger ich das gemacht habe, desto klarer wurde es natürlich auch. Dann habe ich auch natürlich mit einer Business-Coachin zusammengearbeitet, die auch gesagt hat, Mandy, wenn das hier groß werden soll, dann musst du das Vollzeit machen. Dann brauchst du Unterstützung. Und das hat sich, also gerade was die Vision angeht mit Google Run, hat sich das über die Jahre entwickelt. Und dann hatte ich aber auch in den letzten 4 Jahren, hatte ich die Vision natürlich total klar. Also für mich war klar, ich will so viele Menschen wie möglich dazu bewegen, mit dem Laufen anzufangen, Spaß zu haben und dadurch ihr Leben zu verändern. Ich möchte Frauen dazu bringen, dass sie sich wohlfühlen in ihrem Körper und dass, ja, es ihnen egal ist, was andere darüber sagen und dass sie gesund und fit sind. Und das hat sich erst entwickelt. Das war nicht von Anfang an da. Und auch beim jetzigen Business war es nicht von Anfang an da, wo es jetzt hingehen soll.
Ich bin ja großer Fan davon, durchaus zu reflektieren und sich zu überlegen, hey, was will ich denn, wo zieht es mich hin? Und gleichzeitig, Klarheit kommt halt durchs Machen, durch Erfahrungen sammeln, durch feststellen, das macht Bock, da will ich mehr von. Oder eben, das macht keinen Bock, das möchte ich nicht. Aber wenn ich es gar nicht weiß, dass das vielleicht ein Teil davon ist oder so, woher soll ich denn dann wissen, ob mir das jetzt Spaß macht oder nicht? Und auch gerade wenn man vielleicht gar nicht so richtig ein Bild davon hat. Also es klingt ja so, als ob du da wirklich die Branche mitgestaltet hast, ne? Das gab es ja in der Form so noch gar nicht. Und man hat ein Bild davon, was eine Lehrerin macht. Man hat ein Bild davon, vielleicht so halbwegs, was eine Journalistin macht, aber eben nicht. Wie ist das, wenn ich einen Laufblock habe und dann drumherum ein Business baue, wenn es das vielleicht sogar noch gar nicht gibt?
Ja. Genau, ich glaube, das ist auch dieses, es gibt ja auch diesen tollen Satz, du musst es dir nicht vorstellen können, sondern du musst es fühlen können oder so. Und das meine ich auch mit diesem kleinen Spark, dieses, du musst nicht schon sehen, wie es am Ende perfekt aussieht. Also klar, wenn ich ein Haus baue, sollte ich das schon wissen, aber es ist genau das, was du sagst, ins Tun kommen und etwas zu machen, weil ich das jetzt auch mit all der Erfahrung, ich bin jetzt seit, also Google Run habe ich 2014 gestartet, also und selbstständig bin ich Vollzeit seit 2015, also seit über 10 Jahren selbstständig. Und mit der Erfahrung war das teilweise auch wirklich ein Hindernis, jetzt ein neues Business aufzubauen, weil ich ganz oft dachte, ja, das funktioniert ja nicht oder das brauche ich gar nicht erst ausprobieren. Also ich habe dann ganz oft mir diese Naivität, die ich damals hatte, also diese positive Naivität, so oft zurückgewünscht und gleichzeitig dieses, musste ich mir das immer wieder wie ein Mantra sagen, probier's aus, mach doch erstmal. Ja. Und dadurch konnten auch jetzt erst wieder Dinge entstehen, wodurch ich auf einmal, nicht auf einmal, aber irgendwann, es fühlt sich manchmal wirklich so an wie, jetzt habe ich die Vision, jetzt weiß ich, wo ich damit hin will. Alles klar, gut. Dann können wir jetzt alles daraufhin ausrichten. Aber es ist genau das, was du sagst. Wenn wir nicht ins Tun kommen, dann zerdenken wir das alles und dann bewegt sich auch da draußen nichts. Und es ist, ich glaube, wirklich das größte Learning, das ich immer wieder habe und am liebsten weitergebe, ist, mach Fehler. Und das sagen immer alle, ja, mach Fehler. Und man denkt, oh Gott. Aber ich muss gestehen, man sagt ja auch oft, mal dir das schlimmste Szenario aus, was passieren kann. Und das schlimmste Szenario, was mir passieren kann, ist, ich bin komplett pleite, ich bekomme Bürgergeld, weil wir leben in Deutschland. Das muss man immer wieder dazu denken. Ja. Und ich muss beim Mudi einziehen. Ja. Mit 30 habe ich all das gemacht. Ich war pleite, ich habe Bürgergeld bekommen und bin beim Mudi eingezogen. Okay. Es ist nicht so schlimm, wie man denkt und man kommt da auch wieder raus. Und mit dem Hinterkopf, let's go. So, es gibt für alles eine Lösung. Und wir leben in Deutschland.
Wow, ja. Danke fürs Teilen auch, weil das ist tatsächlich ja wirklich so das, was viele immer denken. Und also mein Kopf hat früher dann immer ganz schnell gemacht, und dann muss ich unter der Brücke schlafen. Drama. Ja. So nach dem Motto, wenn es nicht funktioniert, ist direkt das dann das, die Konsequenz, die es ja nicht ist.
Ja, habe ich auch schon.
Das, mit was dem Campervan. Das, was du jetzt beschrieben hast, ist doch eher das Realistischere, was denn dann schlimmstenfalls passiert. Ne?
Ja.
Weil, also die meisten von uns haben ja doch ein Netzwerk von Menschen, die uns schlimmstenfalls auch mal für eine Weile aufnehmen würden.
Ja, exakt. Und ich glaube, wir haben immer so eine, ja, ich finde gerade, dass es immer noch so schade ist, dass wir uns zum einen selbst, aber auch in der Gesellschaft, dass so Scheitern so negativ besetzt ist. Also ich finde Scheitern auch ein blödes Wort, aber dieses, ich übe auch total oft mit meinen Klienten, dass ich sage, nee, versuch es nicht, sondern probier es aus. Weil ausprobieren bedeutet ja auch, also keine Ahnung, eine neue Schokolade auszuprobieren. Entweder sie schmeckt dir oder sie schmeckt dir nicht. Und genauso ist es auch, wenn du was, das kann man auch aufs Business beziehen. Probier doch aus, ob Selbstständigkeit dein Ding ist. Probier aus, ob deine Business-Idee funktioniert. Weil du wirst es nicht wissen, wenn du es nicht ausprobiert hast. Und wenn ich aber sage, ach, ich versuche das mal. Naja, ist auch nicht so schlimm, wenn es nicht funktioniert.
Ja.
Also total. Die Intention ist halt so eine andere und die Energie, mit der ich rausgehe. Deswegen, ey, lass es uns öfter ausprobieren. Ist auch okay, wenn man feststellt, hat nicht funktioniert, ja Gott.
Ja. Total. Und versuchen ist irgendwie auch so dieses, ich bin da eh nur halb, ne?
Ja, genau. Also entweder.
Da nutze ich auch gerne so dieses, ja, versuch doch mal aufzustehen.
Ja, genau, das ist ein gutes Beispiel.
Entweder du stehst auf, probierst es aus im Sinne von, mag ich das oder nicht?
Ja.
Aber das nur zu versuchen, das funktioniert ja gar nicht.
Genau. Das stimmt. Ja. Jetzt versuche ich aufzustehen. Oh Gott, nee, bleib sitzen.
Das ist so, nee, bleib sitzen, bitte. Unten. Bleib sitzen für den Podcast.
Okay.
Ah, sehr gut. So, und dann, das ist ja jetzt auch super spannend, weil du hast gesagt, du warst super erfüllt und hattest dann die letzten 4 Jahre auch so eine ganz klare Vision und wo du hin wolltest mit diesem Laufblock, aber dann halt irgendwie nicht mehr. Und was ich auch immer wieder so höre, dieses, ja, aber ich brauche ja dann meinen Traumjob und das muss dann der Traum sein für immer. Und wo ich mich auch frage, wer genau sagt das?
Ja, exakt.
Und das tun sich auch einige wirklich sehr schwer damit, wenn sie mal einen Traum hatten, den erreicht haben und dann feststellen, nee, das ist es jetzt nicht mehr und sich das dann einzugestehen. Deswegen würde ich da jetzt super gerne nochmal mit dir eintauchen. Also, woran hast du gemerkt, es kriselt? Ihr seid nicht mehr deeply in love, du und dein Laufblock. Und ja, wie bist du dann da weitergegangen?
Es gab einen einschneidenden Moment. Ich hatte den Leichter Laufen Online-Kurs, das war so mein Signature-Kurs, wo es eben nicht nur ums Laufen an sich, sondern auch viel um Mindset und Empowerment ging. Und den haben wir, glaube ich, das 4. Mal wiederholt. Und dann habe ich zu meiner Assistentin gesagt, wir hatten alles soweit besprochen, wie der jetzt aussehen wird, wie wir den aufziehen. Und dann habe ich so zu ihr gesagt, so, dann brauchen wir noch für die 2 Live-Sessions, wo es um Lauftraining geht, da brauchen wir eine Lauftrainerin. Und guckt sie mich an, aber du bist doch die Lauftrainerin. Und ich so, ach hey, shit, oh, ich habe da keine Lust drauf. Es war so dieses, ich hatte einfach keine Lust mehr, darüber zu sprechen. Und zum 100. Mal den gleichen Lauftipp zu geben. Und also, das ist ja auch etwas, wogegen ich mich mit Google Run auch wirklich sehr gewehrt habe und, glaube ich, auch so ein Ausrufezeichen in der Laufszene gesetzt habe. Ich bin total gegen dieses höher, schneller, weiter. Ich war auch so mit einer der ersten, die in Deutschland so achtsames Laufen etabliert hat oder halt praktiziert hat. Und ich dann einfach gemerkt habe, ich möchte über viel mehr reden. Ich möchte mit den Frauen, die in diesen Kursen waren, darüber reden, was das mit ihnen macht und wie sie das in ihr Leben mit einbeziehen und wie sie sich als Frau fühlen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, nee, das funktioniert hier nicht. Und es hat aber sehr lange noch, was heißt sehr lange, aber ich hätte ja auch sofort sagen können, wir hören auf, aber das hat auch gedauert. Damals habe ich Google Run ja auch schon, na, das war, glaube ich, das verflixte 7. Jahr dann, wo ich aufgehört habe. Ich habe Google Run 6 Jahre gemacht und da war so viel Herzblut drin, so viele Menschen ja auch, mit denen ich gearbeitet habe. Aber es fühlte sich wirklich mit jeder E-Mail, die ich geschrieben habe, immer unauthentischer an. Ja. Und das habe ich irgendwann gemerkt, das möchte ich den Leuten nicht geben. Ich möchte, also sie, es war halt auch sehr lange so, dass Go Girl Run auch ich war, also Mandy. Das durfte ich auch lernen, das voneinander zu entkoppeln. Und wenn Leute Go Girl Run gekauft haben, so nach dem Motto, oder auch dann, oder auch es konsumiert haben, ob es der Podcast war oder die Laufgruppe bei Facebook, ich wollte ja auch, dass da mein Herz mit reingeht und den Leuten nichts Halbgares geben. Und gleichzeitig habe ich dadurch gelernt, dass ich mich auch entkoppelt habe davon und auch irgendwann ganz klar gesagt habe, Leute, ich höre auf, habe ich im Nachgang gesehen, wie viele tolle Sachen dadurch entstanden sind, weil viele immer auch während Go Girl Run so an mir und meiner Person gehangen hat und Mandy, du musst was machen und Mandy, du musst was sagen. Und das war total toll, weil sich dadurch, also es hat auch mal so was mit, wie sagt man das? Lutealphase, mir fehlen dann immer die Worte. Nicht Selbstbestimmung. So, dass dadurch die Menschen noch mehr die Dinge selbst in die Hand genommen. Dass es einfach bei Facebook Moderatorinnen gab, die gesagt haben, wir machen das jetzt weiter. Oder auch im Nachgang gab es ich hatte so eine Membership und da haben die Frauen sich dann selbst organisiert. Und das war so schön zu sehen, dass es eben nicht nur an meiner Person hängt und denen das auch zu zeigen, guck mal, ihr könnt es auch alleine machen. Und es braucht halt dieses, ich will etwas verändern, also gehe ich los und mach das. Und das war auch noch total schön, das auch im Nachgang immer noch zu sehen, dass diese Facebook-Gruppe immer noch da ist und wächst und auch, dass es diesen Circle immer noch gibt. Ich dafür so unendlich dankbar bin, auch dass es heute noch Leute gibt, die schreiben, ey, ich habe dein Buch gelesen, wie cool ist das denn? Und ich bin so, das ist von 2018. Cool. Aber ja, die Lauftipps sind halt universell und das Konzept, natürlich, was ich erarbeitet habe oder gelebt habe, das funktioniert immer noch. Das ist schön.
Super schön. Also das heißt, dadurch, dass du das losgelassen hast und dann vielleicht auch die Verantwortung von dir weggenommen in die Hände derjenigen, die es gemacht haben oder die es noch genutzt haben, gegeben hast, hast du ja sie auch ermächtigt. Gewissermaßen.
Das war das Wort, was ich gesucht habe.
Ja.
Ermächtigung, genau, Selbstermächtigung.
Ja, richtig schön. Das heißt, das gibt es tatsächlich bis heute sogar noch, nur einfach dann ohne dich.
Genau, es gibt den Blog noch,
ja.
Es gibt die Facebook-Gruppe, man kann den Podcast auch anhören, auch da kriege ich immer noch Nachrichten. Ich habe den Podcast durchgehört, warum gibt es keine neuen Folgen mehr?
Ja,
und es hat alles immer noch echt spannenderweise hohe Aufrufe, also genau, das gibt's noch alles. Und das finde ich auch total schön zu sehen und bin da auch sehr dankbar für.
Ah, und dann bist du irgendwie zum Thema zyklusorientiertes Arbeiten gekommen.
Genau, irgendwie war es witzigerweise gar nicht, weil das wird ganz oft gefragt, ja, und jetzt machst du was vollkommen anderes. Sich selbst neu erfinden. Und das ist es für mich also spannenderweise gar nicht, weil meine Intention dahinter ist, genau dieselbe wie bei Gleiche. Go Girl Run.
Ja.
Vor allem Frauen zu motivieren, mutig zu sein, sich zu trauen. Und lange war mein Werkzeug das Laufen. So war es nämlich auch für mich. Also mich hat das einfach so gepusht. Ich glaube, ich meine, klar, ich hätte Go Girl Run oder das Laufen nicht gemacht. Und ich habe 2016 die Pille abgesetzt und gemerkt, dass mich das verändert. Also auch mein Körper. Und ich habe mich bis dahin nie mit PMS oder Zyklusbeschwerden befasst, weil mir ging es ja gut. Und plötzlich hab ich und mein Körper haben sich total verändert. Also das hat sich auch in meinem Business niedergeschlagen, dass ich so alle 4 Wochen dachte, Alter, das hier mit Google Run, das wird nie was. Und oh Gott, irgendwann fällt auf, dass ich ja gar keine Ahnung habe, etc. Also ich hatte super krasse Selbstzweifel, sehr starke Periodenbeschwerden und habe damals schon, naja, nicht direkt 2016, aber so 2018 dann versucht, eine Lösung zu finden. Also ich musste auch PMS, prämenstruelles Syndrom, erstmal googeln, weil ich gar nicht wusste, was das ist. Also ich habe auch früher Menschen belächelt, die Zyklusbeschwerden hatten.
Ja.
Und bin dann irgendwann auf zyklusorientiertes Arbeiten gestoßen. Und wir haben dann schon bei Go Girl Run so ganz leicht damit angefangen, dass ich dann gesagt habe, Mädels, sagt Bescheid, wenn es euch so und so in eurem Zyklus geht, lasst uns gern darüber sprechen. Ich habe sehr darauf, auch immer mehr darauf geachtet, okay, wie kann ich irgendwie auf meine Energie während der Arbeit achten? Wo stehe ich vielleicht auch gerade? Und dann habe ich aufgehört mit Go Girl Run 2021 Und dann hatte ich sie, es war wie so ein Jahr in so einer Nebelschwade, so ein bisschen. Ich wusste nicht so richtig, was will ich machen, weil ich gemerkt habe, ich musste Google Run erst beenden, um Platz für Neues zu haben. Also ich konnte nicht parallel was Neues aufbauen und habe dann nochmal ein bisschen was zum Thema Selbstliebe gemacht und Coaching. Und dann habe ich mit einer Business-Mentorin gearbeitet in der Zeit auch, um rauszufinden, was will ich machen. Und die hat dann irgendwann gesagt, ja, du kannst das hier mit Selbstliebe und so weitermachen, aber wie wäre es denn, wenn du dich mal auf dieses zyklusorientierte Arbeiten, wenn du das anbietest für Selbstständige? Mhm. Weil du bist eine der wenigen Frauen, die ich kenne, die das macht und die da total lockerflockig drüber spricht. Und ich habe gesagt, ne, stell mich doch nie auf eine Bühne und rede über die Periode. Auf keinen Fall.
Warst du da schon noch auch ausgebildet zur Zyklustrainerin oder war das da noch
gar nicht?
Nee, das kam dann erst später. Okay, ja.
Ich hatte auch Google Run, bevor ich Lauftrainerin war. Mhm. Also auch das ist auch nochmal so ein Ding. Ich habe die Dinge gemacht, bevor ich ein Zertifikat hatte.
Ja.
Also ich würde natürlich niemals etwas machen, wo ich Menschen gefährde.
Das aber, ist ganz wichtig.
Ja, natürlich. Also, aber es gibt so Sachen, wo ich mir denke, also Zyklustrainerin gibt es jetzt auch noch nicht so lange. Lauftrainerin gab es schon länger, aber ich habe, glaube ich, keine Trainingspläne oder so geschrieben, bevor ich eine Ausbildung da hatte, aber hatte ich alles noch gar nicht. Ich habe das, also alles so ein bisschen Selbsterfahrung. Und dann hat sie mich mit dem Satz bekommen, probier's doch mal aus. Probier doch mal einen Workshop aus. Und dann habe ich einen Workshop gegeben und da waren, glaube ich, so 15, 16 Anmeldungen nur für Selbstständige zu zyklusorientiertem Arbeiten. Und es hat mich so geflasht. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Das war so, ich weiß noch, wie ich die Inhalte erarbeitet habe und wirklich alles in mir hat gekribbelt. Und ich dachte, okay, nach dem Workshop habe ich alles, was ich bis dahin so am Laufen hatte, also Coaching und eine Membership, habe ich gesagt, Leute, sorry, wir müssen jetzt an der Stelle nochmal einen Cut machen. Und habe das gecuttet und habe dann Anfang 2023 komplett alles auf Zyklus ausgerichtet und bin jetzt Zyklustrainerin und Business-Mentorin für zyklusorientiertes Arbeiten.
So
genau,
cool.
Und davor, also auch, das war spannend, auch in der Zeit, kurz vor dem Workshop, habe ich mich dann auch entschieden, die Ausbildung zu machen als Zyklustrainerin.
Ja. Ja.
Und habe sie aber erst ein Jahr später, glaube ich, gemacht, genau.
Ja, ich fände es super spannend, ein bisschen in dieses ganze Thema einzutauchen mit dir. Und jetzt mal annehmend, also ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist es immer mehr aufgekommen, dass darüber auch offener geredet wird. Wenn ich so an meine Jugend denke und erste Periode bekommen und sowas, das, obwohl ich auf einem Mädchengymnasium war, war das nicht wirklich Thema. Also wir haben da nicht groß drüber geredet. Und allein sowas wie das in diesen ganzen Werbesachen wird ja auch kein Blut gezeigt, ne? Sondern dann ist es doch immer hier bei den Binden dann dieses komische blaue Flüssigkeit.
Ja, es ist mittlerweile
rot. Ist es mittlerweile?
Ja,
wundervoll.
Ist
guck mal, ich gucke keine Werbung mehr, aber das ist das, wie ich groß geworden bin.
Same here.
Ja, und also ich habe tatsächlich nie die Pille genommen, deswegen habe ich da nicht diesen krassen Wechsel irgendwie gehabt, im Sinne von, jetzt habe ich die abgesetzt. Aber ich habe auch, also ich bin quasi gesegnet mit, ich habe keine großartigen Beschwerden. Deswegen gab es bei mir nie so dieses Bedürfnis dafür, mich damit mehr auseinanderzusetzen. Ich bekomme das halt dann eher bei Freundinnen mit, die es beschäftigt. Und gleichzeitig habe ich mich schon auch gefragt, so, ja, gibt es vielleicht Dinge, die mir auch helfen würden? Ich meine, ich bin ja quasi genau deine Zielgruppe wahrscheinlich. Außer, dass ich jetzt vielleicht keine großartigen Beschwerden habe, aber die muss man wahrscheinlich nicht haben. Das wäre schon mal vielleicht eine Frage an dich, damit man zyklusorientiert arbeiten kann. Und vielleicht auch kurz für alle, die nicht selbstständig sind und auch gar nicht vorhaben, sich selbstständig zu machen. Ist das relevant? Wahrscheinlich nicht.
Nein. Dem Zyklus ist total egal, ob du selbstständig bist oder ob du angestellt bist. Vielleicht ist es zum Start, da waren jetzt so viele Sachen drin, auf die ich natürlich am liebsten sofort alle antworten will. Ich glaube, lass uns mal kurz darüber sprechen, was bedeutet, zyklusorientiert zu arbeiten und zu leben.
Ja, sehr
weil,
gerne.
Also ich glaube, so, also entweder man hat noch nie davon gehört, man hat eine vage Vorstellung und oder man hat so eine, das hatte ich auch lange, so eine Vorstellung davon, wo ich heute sagen würde, ja, aber es geht noch besser.
Okay.
Also für mich bedeutet, zyklusorientiert zu arbeiten und zu leben, das gehört für mich zusammen. Das schließt das eine, das schließt das andere gar nicht aus, weil mit deinem dein Zyklus ist ja immer bei dir. Und also zumindest der natürliche Zyklus, wenn wir nicht hormonell verhüten. Und für mich bedeutet zyklusorientiert zu arbeiten und zu leben, vor allem erstmal ist es so eine Einladung auch wirklich an alle Menschen und natürlich erst recht an Menschen, die mit Gebärmutter geboren worden sind, dass sie ihre Bedürfnisse ganz bewusst wahrnehmen, sie selber auch respektieren und dass sie auch priorisieren und dass sie schauen, wie kann ich die auch gut in meinem Alltag leben. Und dann ist der nächste Step natürlich zu schauen, wie kann ich die auch in oder wie kann ich auch das, wie ich mich verändere in meinen Zyklusphasen, gut in meinem Leben und in meinem Alltag und auch in meinem Job nutzen. Denn das wissen viele gar nicht, dass der Zyklus wie so ein Kompass funktioniert und deswegen oder für uns wie so ein Kompass auch genutzt werden kann, der uns wirklich in allen Lebenslagen unterstützt und hilft. Und es geht gar nicht jetzt so sehr darum, wie du es vorhin gesagt hast, ich muss jetzt nicht unbedingt Beschwerden haben, damit mir zyklusorientiertes Arbeiten hilft, sondern überhaupt erstmal zu wissen, was passiert denn da eigentlich in meinem Zyklus? Also ich wusste nicht mal, dass es 4 Phasen gibt, als ich damit angefangen habe vor 8 Jahren. Und alleine das ist so unglaublich faszinierend gewesen. Und vor 8 Jahren hättest du mich auch jagen können mit diesen ganzen biologischen Abläufen. Heute bin ich super nerdy und liebe jeden kleinsten Fakt über die Gebärmutter. Und es bin wirklich wie so ein Sammelsurium. Ja. Erzähl mir doch was Neues.
Magst du die 4 Phasen gerade mal auch erklären?
Mhm. Ja. Ich versuch's dann super schnell. Die meist, also medizinisch fängt ja der Zyklus immer mit dem ersten Tag der Blutung an. Dann sagt man so, ja, der Zyklus startet, erster Tag. Ganzheitlich und aber auch emotional und energetisch startet der Zyklus aber mit der Follikelphase. Das ist die Eizellreifung und die kann oder fängt auch oft schon während der Blutung an. Und es ist so diese erste Phase. Da erleben wir so einen totalen Aufschwung, wir fühlen uns so voller Energie. Und das liegt vor allem an dem Hormon Östradiol, das jetzt produziert wird durch die Eizellreifung. Und das erreicht irgendwann seinen Höchststand. Und dann kommt es zum Eisprung. Also ein Ei springt, denn das soll ja befruchtet werden. Das ist das Ziel des Zyklus, also das biologische, natürliche. Und auch in dieser Eisprungphase sind wir so richtig so wie so ein Hai. Wir sind total so voller Liebe und Genuss, wenn es uns gut geht in dieser Phase. Und danach bereitet sich der Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vor, weil es ist ja das Ziel. Und jetzt spielt ein anderes Hormon eine wichtige Rolle, nämlich Progesteron. Das wird jetzt auch wieder im Eierstock produziert, wo auch vorher das Östrogen bzw. Östradiol produziert wurde. Und dieses Progesteron sorgt jetzt dafür, dass wir ein ganz natürliches Rückzugsbedürfnis haben. Also dass unser Körper, also zum einen ist es so die Gebärmutterschleimhaut, die sich vorher aufgebaut hat, die füllt sich jetzt mit Blut. Das wird alles so richtig schön muggelig gemacht in der Gebärmutter, damit sich so ein befruchtetes Ei einnisten kann. Was eben auch erklärt, dass unsere Körpertemperatur in der Gebärmutter sich erhöht, dass wir mehr Energie, also einen höheren Energiebedarf haben, was sich ganz oft bei Menschen dann auch in so in Heißhungerattacken widerspiegelt, weil sie gar nicht wissen, oh, ich habe eigentlich einen höheren Kalorienbedarf. Und dass wir statt wie in der ersten Zyklushälfte gerne, da sind wir super gerne im Außen, super kommunikativ, super gern mit anderen zusammen, dass wir in dieser zweiten, auch sehr langen Zyklus, Zyklusphase, der Lutealphase, dass wir da eher so lieber bei uns sein wollen. Und das ist etwas, was gesellschaftlich nicht so anerkannt ist. Das ist, wo wir dann ganz oft auch gegen unsere eigenen Bedürfnisse auch arbeiten, weil wir gar nicht gelernt haben, da gut auf uns aufzupassen. Wenn jetzt das Ei nicht befruchtet wurde, dann, das erfährt der Körper meist so nach so 10 Tagen, merkt er so, okay, hat das hier geklappt oder nicht? Wenn es nicht geklappt hat, dann sagt er sich, alles klar, ich lass los, mach mich bereit für einen neuen Zyklus und dann setzt die Blutung ein. Und auch bei der Blutung ist es unglaublich spannend, gerade wenn ich auch immer vom Potenzial spreche des Zyklus, dass auch hier ein Potenzial liegt. Weil was wir ganz oft erleben, ist ja auch, dass Periodenbeschwerden ja auch als total normal hingenommen wird. So, ja klar, dann setzt sie heute mal aus, sie hat ja ihre Periode. Und aber auch da, dass wir unseren Körper gar nicht dabei unterstützen, was er jetzt wirklich Grandioses macht, denn der lässt einfach mal die komplette Gebärmutterschleimhaut los. Und ich vergleiche das auch immer wie so eine Großreinigung, wenn du zu Hause deine Wohnung oder dein Haus sauber machen würdest, dann würdest du auch nicht irgendwie auf den Stepper gehen und nebenbei noch eine Party organisieren. Und das ist das, was wir ganz oft von uns verlangen, nämlich jeden Tag gleich zu funktionieren. Und das sind einmal die Zyklusphasen, also die Follikelphase und die Eisprungphase, die eben sehr vom Östrogen bzw. Östradiol dominiert wird. Progesteron dominiert dann die Lutealphase. Das ist übrigens auch die längste Phase. Dann die Menstruation schließt sozusagen diesen Zyklus einmal ab.
Wann genau ist denn das PMS dort? Also wo ist das zu verorten?
Genau, das prämenstruelle Syndrom. Das ist auch immer mein Lieblingsthema, der PMS. Genau, also PMS, das prämenstruelle Syndrom, ist halt auch so ein Ding. Da hat man einfach mal so über 150 verschiedene körperliche und mentale Symptome so in einen Topf geschmissen und gesagt, ja, die Frauen haben das jetzt, wir haben da keine Lösung für. Das tritt halt da auf. Das tritt meistens wenige Tage vor der Periode auf und hört dann schlagartig auch wieder auf bei vielen. Es gibt auch einige, da zieht sich das wirklich über fast die ganze Lutealphase, aber typisch, wenn man von typisch sprechen kann, ist es so für die letzten Tage kurz vor der Periode, dass man das erlebt. Und dazu gehört wirklich alles, was wir uns vorstellen können. Ob wir uns jetzt aufgeschwemmt fühlen, voller Wassereinlagerungen. Ich hatte das ganz oft, ich greife mir da auch immer sofort an die Brüste. Selbst auf der Bühne ist mir das letztens passiert. Ich habe so dolle Schmerzen immer in den Brüsten gehabt, dass ich nachts nicht auf dem Bauch liegen konnte, weil ich dachte, die springen mir hier gleich raus. Das kann aber auch von, dass man Pickel hat oder dass man sich wirklich unwohl in seinem Körper fühlt, bis zu Stimmungsschwankungen, ich bin reizbar, die Selbstzweifel kicken, bis zu Depressionen. Es gibt auch noch eine verstärkte Form, die perimenstruelle dysphorische Störung, wo es wirklich tief in das Thema Depressionen reingeht. Und ja, es hört sich immer so einfach an, aber es ist unter anderem einer der Gründe, und ich arbeite sehr viel tiefenpsychologisch, weil ich verstanden habe und auch gelernt habe, dass auch durch diese Zyklusphasen, die ich gerade so grob erklärt habe, dass diesen hormonellen Zusammenhang zwischen unserem Körper und unserer Seele und unserer Psyche, dass da einfach ein starker Zusammenhang ist. Auch dass dieser Aufschwung, dass der uns archetypisch an unseren jungen inneren Anteil erinnert, oder auch, dass die Menstruation, dieses Loslassen, was der Körper hat, das erinnert uns an unseren archetypischen alten Anteil. Und das sind so die Elemente, mit denen ich auch sehr stark arbeite. Und dass eben auch hinter unseren körperlichen und auch mentalen Symptomen seelische Themen stehen, die gesehen werden wollen. Also so arbeite ich hauptsächlich. Also viele denken dann, okay, Zyklustrainerin, okay, die sagt mir jetzt was zu meiner Ernährung und zum Sport. Kann ich auch. Aber ich arbeite vor allem eben auf dieser psychologischen Ebene.
Ja.
Und habe eben auch durch meine eigene Erfahrung gesehen, dass wir ganz oft hinschauen dürfen, was ist eigentlich bei unserer Seele los? Was will da auch gesehen werden? Weil wir oft an uns rumdoktern und denken, ja, eine Pille, also nicht nur die Pille, sondern jetzt auch eine Tablette, das hilft mir jetzt und das ist die Lösung für alles. Aber dass wir auch tiefer gucken dürfen. Und genau das ist es, dass wir gerade in dieser zweiten Zyklushälfte sehr, sehr gegen unsere Natur arbeiten, dass wir auch ja gar nicht gelernt haben, uns auch mal rauszunehmen, auch mal auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und mal vielleicht ein bisschen ruhiger zu machen, weil wir gelernt haben, jeden Tag gleich zu funktionieren. Und das ist es eben auch, dass wir in einer linearen Arbeitskultur leben.
Genau. Glaubst du, dass es auch daran liegt, dass wir Frauen ja früher in der Arbeitswelt in der Form so gar nicht richtig stattgefunden haben, sag ich mal? Dann jetzt uns da unseren Platz erkämpft haben und irgendwie versuchen, so zu sein wie die Männer, die das ja nicht haben, logischerweise.
Ja.
Und dass einfach deswegen auch die Arbeit ja gewissermaßen männlich ist, so wie wir sie aktuell leben.
Ja, natürlich. Ne? Unsere Arbeitswelt ist komplett männlich und patriarchal geprägt. Also, und das ist ja auch nicht nur für uns Frauen schädlich, sondern auch für Männer. Es wird immer erwartet, dass du jeden Tag gleich funktionierst. Also ich glaube, gerade auch als Mann ist es, also wir sprechen jetzt natürlich Mann und Frau, aber ich finde es halt wichtig, da dann auch immer gesagt, ne, Mensch, der mit Gebärmutter geboren worden ist oder ohne, dass das auch für die nicht leicht ist. Also für diese, wenn ich mal sage für die, aber es ist sehr viel schwerer, glaube ich, noch die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Du bist ja dann gleich eine Memme, wenn es dir mal nicht gut geht. Und deswegen erlebe ich zyklusorientiertes Arbeiten eben als Einladung. Einmal, klar, anhand eines Menschen, der einen Zyklus hat, kann man sich an diesen Phasen orientieren. Aber ich erlebe das auch ganz oft bei selbstständigen Pärchen auch, wenn die Frau zyklusorientiert lebt, dass auch der Mann das total genießt, wenn er weiß, Periode, alles klar, wir fahren jetzt beide mal zusammen runter. Ja, und jetzt geht es mal ein bisschen slower, weil sie
die Frau das quasi reguliert für beide.
Genau. Mhm. Cool. Und das finde ich, also es war für mich mal so ein total schönes Bild, als mir das eine Bekannte auch erzählt hat, wie die das in ihrer Partnerschaft auch leben. Also die sind auch business-wise miteinander verbandelt. Aber auch das, dass wir unser Verständnis von Leistungsfähigkeit, dass wir das auch verändern dürfen. Dass das nicht immer das Duracell-Häschen ist, das abliefert, abliefert, abliefert. Und dann kommt es nämlich auch, wenn wir dann über Arbeit reden, dazu, natürlich gibt es diese erste Zyklushälfte, wo du kognitiv sehr stark bist. Aber es gibt auch die zweite Zyklushälfte, wo du eben intuitiv sehr stark bist. Und wenn du das ausleben darfst, bin ich überzeugt davon, dass sich ganz, ganz viele Beschwerden auch lindern. Weil du nicht die ganze Zeit quasi innerlich gegen dich selbst ankämpfst. Und das ist es, was mir selber passiert ist, was ich bei meinen Klientinnen sehe, was unglaublich wertvoll ist, aber was auch ganz viel Ausprobieren braucht, weil es auch etwas Neues ist. Wenn du 10, 15, spannend, 20 Jahre lang dich nie damit beschäftigt hast und es lief so oder es lief eben nicht, dann ist das natürlich etwas, was du auch erstmal trainieren darfst, so dich selbst wahrzunehmen.
Ja. Ich habe eine Frage, beziehungsweise wahrscheinlich auch ein totales Vorurteil, mit dem du bestimmt häufiger konfrontiert bist. Nämlich, dass ich als Selbstständige, als ich davon gehört habe, dann so dachte, ja, aber ich kann doch jetzt nicht meinen gesamten Plan und Kalender danach, ne? Ja,
nee. Genau.
Wann ich dann wie wo in welcher Phase sein werde, zumal wenn dann der Zyklus nicht so regelmäßig abläuft, wie ich mir das vorstelle und überhaupt. Einmal für die Selbstständigen und dann für die Angestellten. Aber also als Selbstständige kann ich ja noch viel eher sagen, okay, ich ziehe mich jetzt einfach mal einen Tag raus. Ich arbeite heute einfach nicht. Ich weiß gar nicht mehr, in irgendeinem Land gibt es das doch jetzt das...
In Spanien, den Periodenurlaub.
Ne, genau. Urlaub ist auch ein toller Name dafür, oder?
Das ist eine doofe Übersetzung. Ich glaube, im Spanischen heißt es anders.
Okay, ich hoffe doch, dass das nicht Urlaub heißt, aber dass sie sich dann eben krank melden können an diesen Tagen. In Deutschland ist das jetzt nicht der Fall, zumindest nicht klassischerweise, je nachdem, wie das Umfeld dann bei der Arbeit ist. Aber also, dass die dann halt noch mehr sagen, ja, aber ich habe es doch gar nicht in der Hand, weil ich bin ja fremdbestimmt und habe halt den Kalender und muss das irgendwie erfüllen. Also, ja.
Ich glaube, ich kann...
da die Lösung oder was ist deine Antwort?
Ich kann spannenderweise auf beides, egal ob es jetzt selbstständig ist oder ob es angestellt ist, weil wir, also auf beides, glaube ich, relativ gleich antworten. Und das, was du gerade gesagt hast, ne, ich kann doch jetzt nicht meine ganze Arbeit nach meinem Zyklus planen. Das ist nämlich den Gedanken, den ich auch lange hatte. Dass ich dachte, also umgekehrterweise, dass ich dachte, ich müsste jetzt alle meine Arbeit nach diesen Zyklusphasen ausrichten. Kannst du? Wirst aber relativ schnell scheitern. Und deswegen erkläre ich immer, dass zyklusorientiertes Arbeiten erstmal dieses Bedürfnisse wahrnehmen ist. Dass du wahrnimmst, okay, wie fühle ich mich heute? Was schaffe ich heute? Was kann ich heute leisten? Wonach ist mir heute mehr? Und dass es auch nicht immer darum geht, zu sagen, oh, ich kann heute nicht so gut arbeiten oder ich performe nicht so gut oder ich müsste heute zu Hause bleiben, sondern auch die Stärken, die der Zyklus mit sich bringt, die wahrzunehmen. Vielleicht bin ich heute kurz vor meinem Eisprung und super kommunikativ und diplomatisch und sagen wir mal, ich arbeite im HR, im Personalwesen und heute stehen herausfordernde Mitarbeiterinnengespräche an und ich sehe schon und ich weiß vielleicht auch, oh, meine Kollegin, oh, Ende Lutealphase ist jetzt vielleicht nicht die diplomatischste, leicht reizbar und kann dann sagen, hey, soll ich das die Gesprächsführung heute übernehmen? Oder auch umgekehrt. Also auch zu spüren, wie geht's mir heute, was brauche ich? Und ganz oft denken wir auch, das muss ja jetzt von außen kommen, also gerade, glaube ich, auch im Angestelltenverhältnis, so nach dem Motto, ja, mein Arbeitgeber muss doch jetzt dafür sorgen. Aber es ist ja dieses, du selber darfst ja erstmal spüren, was brauche ich, wie geht's mir? Und das dann aber auch zu kommunizieren.
Ja.
Also es ist immer so ein typisches Beispiel, wo immer gesagt wird, ja, aber der Mensch an der Supermarktkasse, der kann doch nicht über seine Zeit oder wie er nun arbeitet, bestimmen. Aber auch da ist es ja wieder ein Miteinander, was sich verändern darf, aber auch erstmal wahrzunehmen, okay, bin ich heute die richtig Bock hat, an der Kasse zu sitzen, weil ich kann heute mit jedem, das ist mir total lax so. Mhm. Oder merke ich, mir ist heute eher so nach, oh, vielleicht nicht die ganze Zeit, könnte ich vielleicht was im Lager machen auch. Also das ist für mich dieser große Unterschied auch weg von, auch diese Gedanken von, ja, ich kann Buchhaltung ja dann nur in der Lutealphase machen oder ich kann kreative Aufgaben kann ich jetzt nur in der oder der Phase machen. Das ist ein Teil davon, der dir zeigt, guck mal, da bist du vielleicht kognitiv besonders leistungsfähig, die Excel-Tabellen zu machen oder komplizierte Probleme zu durchdenken. Das zu wissen unterstützt dich ja, aber es ist nicht das nächste Korsett, in das du dich reinzwängen sollst.
Ja.
Und genau das ist es auch, wenn es bei Selbstständigen darum geht, jetzt muss ich alle meine Phasen danach planen, wie soll denn das gehen? Ja, natürlich. Auf der anderen Seite sage ich, dein Zyklus reagiert auf alles, was in deinem Leben passiert. Der ist auch super feinfühlig. Wenn du deine Ernährung umstellst, kann es auch sein, dass sich dein Zyklus verändert. Ja. Und dann sage ich auf der anderen Seite, ja, richtet deine Arbeitsphase danach aus, passt halt nicht zusammen. Und darum geht es auch, damit so eine Flexibilität also auch im Kopf, sich flexibler zu machen, dass es eben nicht so ist, und jetzt müssen wir in die nächste Schublade wieder rein.
Okay, das heißt, es geht wirklich ganz viel um bei sich selber mehr hinschauen, reinspüren, was brauche ich eigentlich gerade, wie fühle ich mich gerade und das dann entsprechend nutzen und einbinden in den Alltag.
Genau, und wenn ich auch immer sage, dass so der Zyklus so dein Kompass ist, dann macht es macht unglaublich viel mit dir zu wissen, was passiert in den einzelnen Zyklusphasen und warum fühle ich mich dann vielleicht, wie ich mich fühle. Also entweder in die Richtung von, klar, ich fühle mich jetzt total energetisiert und dann weißt du auch, wie du es nutzen kannst, auch wo es herkommt, aber auch wenn du weißt, vielleicht wenn in der Follikelphase, in der Zeit nach der Periode, dass du dich da eben nicht voller Aufschwung und euphorisiert fühlst oder super frisch, da dann auch zu wissen, alles klar, hier ist vielleicht ein Thema, was gerade gesehen will. Warum fühle ich mich gerade so müde? Woran könnte das vielleicht liegen? Das meine ich auch mit so Kompass, dass dir dein Zyklus auch zeigt, alles klar, wo kann ich da vielleicht auch nochmal hinschauen? Und auch gerade mein großes Thema ist ja auch so Beruf und Berufung. Da unterstütze ich viele Menschen bei, die auch zu finden, lebe ich das Leben oder lebe ich den Job, den ich leben will? Auch da ist der Zyklus einfach unglaublich großartig, weil wir da auch gerade hinschauen dürfen in der Lutealphase. Die gibt uns immer wieder, klopft die an, gerade auch mit PMS, die uns unter anderem zeigen, bin ich hier eigentlich auf dem richtigen Pfad?
Ja, sehr cool. Was wäre denn so ein Einstiegstool oder eine Einstiegsaktion, die eine Person, die jetzt gerade hier zuhört und sich wirklich noch gar nicht damit beschäftigt hat und sich jetzt so denkt, boah, spannend, ich habe noch nie sowas irgendwie auch getrackt, wo ich jetzt gerade bin, in welcher Phase und überhaupt, was so eine Person machen könnte. Hast du da was im Angebot? Also irgendeinen Tipp? Oder?
Du hast es ja gerade schon so ein bisschen gesagt. Also ich glaube, das allererste ist, sich wirklich frei von all dem zu machen. Und also wirklich zu üben und zu lernen, sich reinzuspüren. Einmal am Tag einen Zyklus-Check, also nicht nur Zyklus-Check, einen Check-in bei dir selber zu machen. Also ich bin ja auch Achtsamkeitstrainerin, deswegen liebe ich alles, was nach innen geht. Mhm. Und wirklich mal tief durchzuatmen, mal reinzuspüren, wie geht's mir jetzt gerade? Wie fühle ich mich heute? Und vielleicht auch, was brauche ich heute noch? Und dann erst im nächsten Schritt zu schauen, okay, kann ich mir das heute noch geben? Oder ist es was ich morgen dann brauche? Was ich heute Abend noch machen möchte, wenn es zum Beispiel Ruhe ist oder ich will mich nochmal auspowern, ich habe so viel Energie. Das ist das allererste, erstmal in sich reinzuspüren. Weil mein Leitsatz ist immer, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt deins. Es gibt nur deins. Ja. Und das ist so wichtig, weil wir das so oft vergessen. Der nächste Schritt wäre dann zu sagen, track deinen Zyklus, aber das andere ist für mich so viel wichtiger, weil wir uns so abhängig auch davon machen. Oh, ich muss jetzt schnell in meine App gucken, in welcher Phase ich bin. Aber wenn du dich mit dir selbst verbindest, wenn du da reinspürst, dann komm durchs Ausprobieren, dann bekommst du ein Gefühl dafür, dann weißt du, wo du gerade stehst. Und das ist das allererste. Und dann ist das zweite für mich immer Zyklus-Tracking. Und auch da finde ich es unglaublich wichtig. Pack alles Elektronische zur Seite, mach das mit der Hand, nimm dir Stift und Zettel und das, was du dann gespürt hast, kannst du jeden Tag aufschreiben. Und wenn man das über mehrere Monate auch macht, dann sieht man vielleicht Muster, dann nimmt man sich auch nochmal ganz anders wahr. Du gehst mit einem ganz anderen Blick auch durch die Welt. Und das sind so die ersten zwei Schritte. Und der dritte ist dann wirklich tiefer ins Zykluswissen einzutauchen, da mehr über den Zyklus zu erfahren. Das könnt ihr auch gerne bei mir machen, aber auch bei ganz tollen Kolleginnen, die ich habe.
Ja.
Genau, das sind so die drei Schritte, die ich empfehle. Ja.
Sehr cool. Das heißt, wenn das jetzt auch eine Form von Priorisierung ist, ist für dich wirklich das, was, wie fühle ich mich jetzt mal unabhängig davon, was jetzt irgendwie eine Zyklusphase sagt, ist relevanter, ja.
Immer.
Ja, ich finde das tatsächlich auch ein bisschen kritisch, wenn ich dann, ich habe mich bisher erfolgreich gegen eine Smartwatch oder sowas gewehrt und wenn ich dann Leute sehe, die, also jeder darf machen, was er möchte, ne? Aber die dann irgendwie quasi ihre Smartwatch befragen, wie sie geschlafen haben. Und nach dem Motto, was sagen die Daten, anstatt mal in sich selbst reinzuspüren, habe ich gut geschlafen und fühle ich mich erholt? Dann denke ich mir so, ist vielleicht ein bisschen zu sehr, also man kann natürlich solche Sachen nutzen, aber man sollte doch, also wenn das dazu nutzen, um die Verbindung zu sich selbst eher zu stärken und nicht noch mehr zu entkoppeln. Ja.
Das ist auch ganz oft, wenn es auch darum geht, ne, dieses, oh Gott, ja, meine Periode kommt zu spät, weil mein Zyklus-Tracker hat gesagt, morgen muss sie kommen. Das hört sich immer so spooky so auch so an, so, aber ich kann genau sagen, einen Tag vorher, morgen kommt meine Periode, weil ich das spüre, weil ich spüre, wie sich das in meinem Körper verändert. Ich spüre auch die Eisprungphase, ich spüre den Eisprung selber nicht, aber ich spüre meine Phasen und das ist etwas, was mir so viel Selbstsicherheit gibt, mich selbst und meinen Körper zu verstehen auch, zu verstehen, was will mir mein Körper jetzt hier gerade sagen, also auch auf anderen, nicht nur auf den Zyklus bezogen. Aber dieses Gefühl von, okay, ich kenne mich so gut in meinen Phasen und das ist etwas, wenn ich das auch gerade darüber spreche, kriege ich Gänsehaut, weil ich das so schön finde, weil ich mich so wohl in meinem Körper dadurch auch fühle und das kann dir keine Smartwatch oder kein Gerät geben. Also kannst du auch deinen Zyklus irgendwie mit den ganzen Smartwatches tracken lassen. Und ich finde das auch cool, aber die Frage ist immer, was macht es damit? Wie du auch gesagt hast, nur du weißt, wie wohl du dich fühlst und auch nur du kannst sagen, wie fühle ich mich jetzt gerade? Und das finde ich unendlich wichtig. Deswegen, ja, das ist für mich der wichtigste und erste Schritt. Und wenn deine Hörerinnen da tiefer einsteigen wollen, dann dürfen sie bei mir vorbeischauen. Da gibt es nämlich einen Zyklus-Tracking-Guide.
Ja.
Und da stehen auch genau die Schritte nochmal drin. Da gibt es genau ein Blatt dafür. Und da erkläre ich auch die Zyklusphasen. Also eigentlich alle drei Schritte einmal komplett drin.
Ja.
Den können sie sich gerne kostenlos bei mir runterladen.
Das verlinken wir dann auf jeden Fall in den Shownotes.
Yay!
Ich merke, ich würde, glaube ich, noch 3 Stunden mit dir weitersprechen.
Ja.
Es gibt, wenn du die Zeit noch hast, würde ich gerne noch ein Thema
Zeit.
Mit dir
besprechen.
Und zwar eine der Entscheidungen, glaube ich, mit der jede Frau irgendwann mal konfrontiert ist, mindestens einmal in ihrem Leben, ist ja so das Thema Kinder. Ja oder nein? Und das ist auch eine der wenigen Entscheidungen, die zumindest, wenn man Ja sagt, nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Also, weil sonst sage ich eigentlich immer, mach doch einfach. Also es gibt ja keine falsche Entscheidung. Einfach ausprobieren.
In der Frage vielleicht nicht.
Genau, in der Frage nein. Und du sprichst ja sehr offen darüber, dass du kinderfrei wirst. Und für alle, die das spannend finden, kann ich da auch den Podcast By Choice, heißt der, ne? Den du mit der Sina, den Nachnamen weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
Genau, Sina Scheithauer, das ist so die Expertin auch in Deutschland in der Kinderfrage und kinderfreies Leben.
Ja, genau. Und was heißt es für dich, kinderfrei zu sein? Und wie bist du zu der Entscheidung gekommen?
Ja.
Also ich glaube, viele, und das habe ich auch in dieser einen Folge von euch da gehört, viele lassen das eher so geschehen. Also nach dem Motto, ach ja, wenn es passiert, dann passiert es halt. Aber dass sie das eben gar nicht als bewusste Entscheidung treffen oder es machen, weil sie denken, naja, macht man halt so, gehört halt so dazu. Und also auch ich habe früher das Bild gehabt von, wenn ich 30 bin, dann habe ich 2 Kinder. Aber ich weiß gar nicht, wo das Bild eigentlich herkam. Also es war irgendwas Gesellschaftliches und überhaupt nicht das, was ich unbedingt haben wollte. Deswegen würde ich super gerne von dir noch hören, wie bist du zu dieser auch jetzt klaren Kinderfrei-Entscheidung gekommen?
Das ist natürlich auch nochmal ein Riesenthema, die Kinderfrage.
ganz kurz in 2 Minuten.
Nein, ja, genau.
Gerne ein bisschen mehr.
Aber auch dieses ganze Thema Child-Free-Lifestyle ist natürlich riesig und ich freue mich total, dass dich das interessiert und dass du es auch noch mit in den Podcast reinbringst, weil es ein unglaublich wichtiges Thema ist, mir neben dem Zyklus sehr, sehr am Herzen liegt, auch diesem Thema eine Stimme zu geben. Und ich habe das wunderbare Glück, dass ich Sina über Instagram kennengelernt habe und sie gesagt hat, ja, okay, ich spreche mit dir und wir dadurch Freundinnen geworden sind. Dadurch entstand letztes Jahr erst der Podcast. Also ich glaube, wir sind jetzt 2-3 Jahre schon befreundet. Und bei mir kam das ich versuche die Kurzform, dass ich auch irgendwie Ende meiner 20er dachte, oh, ich kriege Kinder, ja. Also ich war auch in einer Beziehung, wo mein Partner klar war, er will Kinder. Und ich merkte, oh, ich will aber erst nochmal reisen gehen. Und dann haben wir uns getrennt und dann mit Anfang 30, als ich von einer größeren Reise nach Hause kam, saß ich im Flugzeug und dachte, so, jetzt bist du 30, jetzt kriegst du Kinder, auch egal, ob alleine oder nicht. Hab gedacht, Lorelei Gilmore, ich kriege alleine ein Kind. Und dann war ich sehr lange Single, habe einen neuen Partner kennengelernt und dann war das so, das war ganz spannend. Ich war die treibende Kraft, die jetzt dachte, so, der nächste Step ist, dass wir jetzt ein Kind bekommen. So, wir sind ja jetzt beide über 35 und so. Und mein damaliger Partner war sehr klar darin, dass er sagte, ich will keine Kinder, das würde überhaupt nicht in unser Leben passen. Und ohne mich da jetzt irgendwie unter Druck zu setzen, also gar nicht, überhaupt nicht. Das war dann so selber, dass ich merkte, okay, vielleicht ist es gut, wenn ich da für mich auch eine Entscheidung treffe, weil das für unsere Beziehung auch wichtig ist. Weil wenn ich mich für Kinder entschieden hätte, wäre auch klar gewesen, dass diese Beziehung endet, weil keiner von uns den anderen zwingen wollte, ein Lebensmodell zu führen, das für ihn nicht passt und oder für sie. Und dann habe ich irgendwie so unbewusst bewusst angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe irgendwann festgestellt, boah, ich habe echt spannend viele Freunde mit Kindern und auch viele Freundinnen ohne. Und habe dann gerade auch mit den Freundinnen, die keine Kinder haben, die sich bewusst vielleicht auch dagegen entscheiden mussten oder entschieden haben, auch viel gesprochen. Und es hat mir dann unglaublich geholfen. Ja, so ein Satz war, naja, es ist wie mit allem im Leben, du kannst dich auch umentscheiden. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich mein ganzes Leben lang habe die Chance, auf biologischem Wege ein Kind zu bekommen, aber gleichzeitig kann ich mich ja auch, also ich kann ja entscheiden, was für einen Stellenwert Kinder ja auch in meinem Leben haben. Und für mich ist klar, Kinder haben einen hohen Stellenwert in meinem Leben. Ich bin gerne mit Kindern zusammen. Ich habe auch einen Neffen, den ich ohne Ende liebe, den ich liebe es, den durchs Leben mit begleiten zu können. Aber ich habe dann gemerkt, diese Mutterrolle, das ist nichts, was ich fühle. Das ist auch etwas, wo ich auch Angst vor habe. Ja, ich habe auch großen Respekt vor Müttern. Aber es ist nicht das, wie ich mir mein Leben vorstelle. Und dann war da so ein Punkt, so ein, alles klar, ich werde keine Kinder bekommen. Und als ich diese Entscheidung getroffen habe, hat das alles so viel leichter gemacht in meinem Leben, weil da kein Fragezeichen mehr war. Und es ist einfach gerade für Frauen und Menschen mit Gebärmutter ein Riesenthema. Kriege ich Kinder oder kriege ich keine Kinder? Auch gerade mit in Bezug auf mein Zyklusthema gibt es Menschen, für die ist es jedes Mal ein Pain, wenn sie ihre Periode bekommen, sich aber ein Kind wünschen zum Beispiel. Und auch da ist es für child-free oder kinderfreie Frauen unglaublich wichtig, auch zu verstehen, dass der Zyklus mehr kann als Reproduktion, also als ein Kind zur Welt zu bringen. Deswegen, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich mich auch mit dafür so einsetze, diesen Zyklus zu verstehen, dass der Superkräfte hat und dass wir den nutzen können auf allen Ebenen, um etwas Neues zu kreieren. Das kann ein Mensch sein, das kann ein Projekt sein, das kann ein Business sein, das kann whatever sein. Und das hat, also Sina beschreibt das auch total oft bei ihren Klientinnen, dass es für die wie so ein Befreiungsschlag ist, wenn sie sich entscheiden, egal in welche Richtung. Aber das ist sowas, was wie so ein Damoklesschwert, glaube ich, oft über einem hängt und dass wir oft auch denken, wir müssen Kinder bekommen. So sieht das Leben aus. Und das war total spannend. Als ich mich entschieden habe, habe ich dann auch verstanden, okay, wie sieht denn meine Beziehung dann aus? Weil wir das von außen, ich muss schon sagen, indoktriniert bekommen haben oder internalisiert haben. Ja, eine Beziehung sieht halt so aus. Du kommst zusammen, ach, alles ist toll, happy birthday. Dann kriegst du entweder ein Kind oder du kaufst ein Haus oder du ziehst zusammen. Also je nachdem, in welcher Reihenfolge. Und dann war da auch so die Frage, ja, wie sieht denn meine Beziehung jetzt aus? Was ist denn unser nächster Meilenstein? Und das ist dann auch so spannend. Und ich habe auch gelernt, als wir dann sehr frei mit unserer Entscheidung auch, also dann nicht gemeinsam, aber wir waren beide dann entschieden und haben dann auch gesagt, nee, wir kriegen keine Kinder, weil das ja auch super übergriffig ist, diese Frage, die du dann sehr oft bekommst, ne? Wann ist es denn bei euch soweit, ne? Oh, wann kriegen wir Enkelkinder? Super übergriffig. Ich meine, wir reden hier über meine Gebärmutter und meinen Schoßraum. Hallo?
Ja. Genau, aber irgendwie ist es so selbstverständlich. Du bist Frau, also musst du Mutter werden. Ob du das jetzt kannst, ob du das willst, ist irgendwie zweitrangig.
Genau, und dann gab es auch so einen spannenden Moment, wo mein damaliger Freund auch gesagt hat, dass er auch glaubt, dass viele Menschen sich gar nicht darüber bewusst sind, dass das eine Entscheidung ist, Kinder zu bekommen. weil wir ja dann auch Menschen erlebt haben, die immer so waren, ihr habt's ja gut, ihr werdet nie Kinder bekommen, guck mal, was wir hier leisten müssen. Und er dann auch immer gesagt hat, naja, aber es ist ja deren Entscheidung gewesen. Und oft haben Menschen gar nicht auf dem Schirm, dass sie sich auch gegen Kinder entscheiden dürfen. Und wir leben immer noch in der Gesellschaft, wo das oft verpönt ist. Und deswegen gibt es unseren Podcast. Und deswegen finde ich Sinas Arbeit auch so wichtig, weil es unglaublich wichtig ist, auch diesen Menschen einerseits eine Stimme zu geben, aber auch zu zeigen, du bist genauso Frau und Mensch, wenn du keine Kinder bekommst. Auch das Leben ist unglaublich wertvoll, wie alle Leben, aber das ist genauso okay. Und ich hatte auch immer dieses Bild von dieser, diese schrullige alte Tante, die ja keine Kinder hat, irgendwie vor Augen. Und heute denke ich mir, ich bin auf jeden Fall schrullig und alt, aber mein Neffe liebt mich so.
Und doch dann teilweise die coolsten, oder?
Exakt. Und ja, deswegen ist das so.
Also ich habe gerade tatsächlich, ja, als ich dir zugehört habe mit dem, ich glaube, du hast da recht, dass Menschen gar nicht wissen, dass es eine Entscheidung ist, dass sie sich auch dagegen entscheiden dürfen. Und also es macht mich gerade irgendwie traurig, das mir bewusst zu machen, dass viele vielleicht da in einer Situation gelandet sind und halt das sich vorher gar nicht wirklich überlegt haben, was es für sie konkret heißt und ob sie es wirklich möchten und das jetzt ja nun mal nicht rückgängig machbar ist und gar nicht wussten, dass es auch eine Alternative gibt.
Exakt. Und dass keine Kinder zu
Alternative
ist.
Ja.
Es gibt ein ganz tolles Buch von Nadine Pumps. Ich überlege gerade, wie das heißt. Keine Mutter oder kein Muttersein oder so. Und nicht Muttersein heißt das Buch. Und da geht es auch genau darum, dass ganz oft die Menschen, die sich für ein kinderfreies Leben, also gegen Kinderkriegen entscheiden, dass deren Entscheidung sehr viel fundierter ist und sehr viel durchdachter ist, als die Entscheidung der Menschen, die Kinder bekommen. Eben genau deswegen, was du gerade gesagt hast, weil das wir gar nicht darüber nachdenken, weil diese Option für viele gar nicht im Raum steht, keine Kinder zu bekommen. Weil das ja auch sehr oft sehr geschämt wird, dieses ganze Thema. Also ich hatte das und habe bisher auch, ich klopfe jetzt mal auf Holz, das wundervolle Glück, dass ich relativ selten wirklich mit negativen Stimmen irgendwie oder Menschen konfrontiert worden sind, die mir da irgendwie sonst was von erzählt hat, aber wirklich die ersten 5 oder 6 Seiten von dem Buch von Nadine Pungs sind nur Vorwürfe, die sich Frauen anhören dürfen, die ohne Kinder sind und oder keine Kinder bekommen haben. Und das ist einfach irre. Also ich weiß noch, wie ich mal mit einem Bekannten neben dem Kindergarten stand und er auch meinte, naja, wann ist es denn bei euch so? Irgendwann gehen eure Kinder da drüben auch in den Kindergarten. Und ich so, nein, werden sie nicht, wir kriegen keine Kinder. Oh, ist bei dir da unten irgendwas kaputt? Warte mal kurz, wir reden gerade über meine Gebärmutter. Sollen wir mal über deinen Penisbereich reden? Willst du doch auch nicht, oder? Und das ist halt so, Leute, nein. Und es ist okay, keine Kinder zu bekommen. Und es ist genauso cool, Kinder zu bekommen. Weil auch das ist für mich zum Beispiel, und das haben Sina und ich auch letztens, glaube ich, in der Folge Sind wir Kindertypen besprochen. Also auch da dieses Vorurteil, ne, wir würden keine Kinder mögen. Totaler Quatsch, wir beide mögen Kinder. Wir sind auch gern mit Kindern zusammen, aber das hat halt auch seine Grenzen. Und das ist, ich glaube, ein Kind braucht halt einfach alles, nicht nur seine Eltern, das braucht auch die Tante, das braucht die Nachbarin, das braucht einen coolen Typen irgendwie. Und deswegen ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass es auch kinderfreie Menschen gibt und dass wir uns bewusst machen, wir haben halt auch hier, haben wir die Wahl.
Ja. Sehr, sehr wichtige Arbeit, die ihr da macht. Und ich glaube das total, dass es definitiv eine bewusstere Entscheidung ist, das nicht zu machen, als Kinder zu bekommen. Und in dem Zusammenhang finde ich das ja auch so spannend, wenn eine Frau sich sterilisieren lassen möchte, dass sie dann vorher, glaube ich, ein psychologisches Gutachten braucht oder so, dass sie das wirklich so bei klarem Bewusstsein entscheidet und ein Beratungsgespräch und so, wo ich mir denke, es wäre voll gut, wenn Eltern das, bevor sie Kinder bekommen, auch machen müssten. Also es würde einigen ganz gut tun.
Ja, wenn, also ich will das Thema jetzt nicht groß machen, aber es ist genau das, dass Frauen ja auch sowieso die Entscheidungsgewalt über ihren Körper in so vielen, auf so viele Arten und Weisen abgesprochen wird. Ob das jetzt ist bei der Sterilisation. Es gibt so viele Ärzte, die keine Sterilisation bei Frauen durchführen. Auch nie, oder du musst irgendwie erst 30 sein Und genauso ist es ja auch, wenn wir jetzt tiefer, also nicht nur tiefer, sondern es ist ja eigentlich eine Ebene, auch wenn du sagst, ich bin schwanger geworden, die halt eine Schwangerschaft abbrechen müssen. Auch da darfst du nicht frei entscheiden. Es ist ein Spießrutenlauf, den du erst ertragen musst. Und dir wird nicht gestattet, frei über deinen Körper zu bestimmen. Und das ist etwas, was unglaublich herausfordernd ist, was dich ändern muss. Und das ist auch ein Teil von, warum ich heute als Zyklustrainerin arbeite, weil das eben auch ein unglaublich wichtiger Teil von Selbstermächtigung ist, dass du deinen Körper selbst wahrnimmst, dass du verstehst, was passiert darin und das dann wiederum auch in dein Leben tragen kannst.
Ja, ja. Und wenn du es für dich verstehst und dann eben auch das als Basis nutzen kannst für bewusste Entscheidungen, dann kannst du natürlich auch viel besser dafür einstehen.
Genau.
Und oder um auch bei all den Hürden, die es dann so gibt.
Ja, und auch um den Rundumschlag jetzt hier, den Circle zu closen, dann kannst du dich auch selbst neu erfinden.
Genau. Ja. Wow, was für ein Gespräch. Also ich habe echt das Gefühl, wir könnten wirklich auch noch mehrere Folgen machen. Mal gucken, vielleicht kommst du ja nochmal.
Immer gerne.
Es hat mich mega gefreut, dass du uns da mitgenommen hast in diese wirklich sehr unterschiedlichen Bereiche auch.
Sehr gern.
Gibt es irgendwas, was ich mich gefragt habe, was du aber unbedingt erzählen wolltest?
Ich glaube nicht, das war schon echt ein spannender Rundumschlag. Und wenn die Leute mehr wissen wollen, dann dürfen sie zu mir in den Podcast kommen.
Sehr gut.
Oder zu My Choice. Gut.
Genau, genau. Ja. Das heißt, wir verlinken einfach die verschiedenen Podcasts von dir. Was ist so der Kanal, über den man dich am besten erreicht? Ist das Instagram oder?
Ich bin sowohl auf Instagram als auch LinkedIn. Mhm. Man kann mir eine Mail schreiben an moin@mandyjochmann.com, aber ich glaube, am besten ist immer auf der Website.
Okay.
Auf der Website von mir findet man alles, was es braucht. Genau. Und da gibt es auch den Zyklus-Tracking-Guide.
Ja, cool. Den hole ich mir dann, glaube ich, auch mal.
Yay!
um mich auch mal ein bisschen mehr damit zu beschäftigen.
Sehr gerne.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Und richtig cool, was du für eine Arbeit machst. Ich glaube, es braucht noch viel, viel mehr Mandys, beziehungsweise einfach Frauen wie dich, die losgehen, die diesen Spark haben für eine Sache und das dann groß machen. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn Zuhörerinnen hier dann auch den Weg zu dir finden, von dir lernen dürfen. Und natürlich an alle, die hier zugehört haben, freue ich mich total, wenn ihr euch bei uns meldet, sowohl bei der Mandy als auch bei mir, mit was habt ihr hier mitgenommen? Was war spannend? Was macht ihr jetzt vielleicht anders? Und natürlich auch gerne mit Anregungen für weitere Gäste, die hier auch noch reinpassen würden. Ja, und dann ganz, ganz lieben Dank an dich, Mandy, und danke an dich, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, und wie immer ganz viel Spaß beim Selbstneuerfinden.
Was war dein Aha-Moment in dieser Folge? Teil das super gerne mit mir über Instagram unter dem Handle @luisaberkholz oder auch per E-Mail an info@luisaberkholz.com. Ich freue mich riesig über jede Rückmeldung. Ich lese die alle. Und genauso natürlich auch, wenn du Fragen hast, die ich im Podcast beantworten soll oder ähnliches, melde dich einfach und ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und wenn du unterstützen möchtest, dass dieser Podcast einfach noch mehr Menschen erreicht, dann abonniere ihn super gerne, falls du es noch nicht tust. Hinterlass mir ultra gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder auch bei iTunes eine Rezension. Und ja, teile diese Folge mit einer Person, von der du denkst, dass die das auch hören sollte. Danke, dass du hier mit dabei warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und so dazu beiträgst, dass meine Vision von einer Arbeitswelt, in der jede und jeder das tut, was sie oder er liebt, Wirklichkeit wird. Und jetzt ganz viel Spaß beim Selbstneuerfinden.